Nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder im Gottesdienst, Abendmahl. Zwischendurch hatten wir schon mal in kleiner Runde Abendmahl angeboten, aber heute hier im Gottesdienst nach 2 Jahren das erste Mal wieder. Und das Abendmahl bietet uns die Gelegenheit, die Gnade ganz bewusst mit allen Sinnen anzunehmen. Es beginnt mit einer ganz bewussten Entscheidung, nämlich aufzustehen und an den Abendmahlstisch zu gehen. Und dann sehen wir mit unseren Augen Brot und Wein, und ihr seht es jetzt schon. Und ihr hört die Einladung, das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Als Einladung, als Angebot. Und dann dürft ihr die Hand öffnen und Gottes Gnade ganz bewusst annehmen. Wir nehmen das Brot, es steht für das Leben Jesu, für sein Leib, den er für uns am Kreuz geopfert hat. Wir kauen das Brot, wir schmecken das Brot und wir nehmen es so dann ganz bewusst in uns auf. Die Gnade annehmen ist dann eben nicht nur ein gedanklicher Akt, der sich im Kopf abspielt, sondern wir nehmen es im wahrsten Sinne des Wortes in uns auf. Wir schmecken es, wir nehmen es auf. Genauso den Wein, der steht für das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Er hat es vergossen, um unsere Schuld zu sühnen. Und wenn wir diesen Wein trinken, dann bekennen wir uns schuldig. Wir drücken damit aus, ja, wir brauchen dieses Blut Jesu zur Vergebung unserer Sünden, damit unsere Schuld gesühnt wird, damit wir mit Gott versöhnt sind. Und wenn wir den Wein schmecken, dann gibt uns das die feste Gewissheit, ja, es gilt. Ich habe es wirklich aufgenommen, ich schmecke das sogar. Ich bin mit Gott versöhnt durch das Blut Jesu am Kreuz. Und so können wir beim Abendmahl die Gnade ganz bewusst mit allen Sinnen aufnehmen. Dazu sind wir heute eingeladen. Und um diese Gnade geht es auch heute im Predigttext. Es ist ein Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Da verteidigt sich Paulus in einem sehr persönlichen Brief gegen Angriffe, unberechtigte Vorwürfe. Und er schreibt vor diesem Text über seine Motivation, was ihn und seine Mitarbeiter antreibt. Darum geht es in Kapitel 5 und das müssen wir so ein bisschen dazu nehmen. Und daraus lese ich jetzt einige Abschnitte aus diesem 5. Kapitel, was Paulus zu seinem Dienst motiviert. Denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Paulus hat wie kein anderer verstanden, wie sehr Gott ihn geliebt hat. Er bezeichnet sich einmal als den schlimmsten Sünder überhaupt, weil er Jesus und seine Gemeinde verfolgt hat. Und dann hat sich ihm Jesus offenbart und er hat erkannt, was Jesus für ihn getan hat. Und so zog Paulus für sich die einzig mögliche Konsequenz: Wenn der mich angenommen hat, mich schrecklichen Sünder, und wenn er sein Leben für mich gegeben hat, dann muss ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Nicht aus Pflicht oder als Gegenleistung, sondern aus Liebe zu Jesus. Die Liebe treibt uns an. Und dann beschreibt er weiter, was Gott für uns getan hat. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Hier müssen wir ganz genau hinschauen, was da steht. Wer hier mit wem versöhnt wird. Es wird ja immer wieder mal behauptet, Gott hat ein blutiges Opfer gebraucht, um versöhnt zu werden. So nach dem Motto, Gott war zornig und durch seinen Opfertod Jesu am Kreuz wurde er jetzt besänftigt und versöhnt. Aber das stimmt nicht. Hier steht es genau andersrum. Gott hat die Welt versöhnt. Er hat uns versöhnt. Nicht Gott wurde versöhnt. Wir wurden versöhnt. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet, schreibt Paulus, weil Jesus durch seinen Tod die Strafe auf sich genommen hat. Unsere Verfehlungen werden nicht angerechnet. Wir sind versöhnt worden, weil unsere Verfehlungen nicht angerechnet werden. Aber das geschieht jetzt nicht einfach so über unsere Köpfe hinweg, denn Paulus schreibt weiter und er hat uns sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat uns versöhnt. Das gilt. Aber diese Versöhnung, die kommt jetzt nicht einfach so ohne uns über uns, sondern wir müssen sie ganz persönlich annehmen. Und deshalb reisten Paulus und seine Mitarbeiter durch den halben Mittelmeerraum mit dieser leidenschaftlichen Einladung, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Botschaft von Paulus ist ganz schlicht, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Und wer das glaubt, der ist mit Gott versöhnt und mit Christus verbunden. Und nun schreibt Paulus weiter an die Christen in Korinth, die das angenommen haben. Und er muss sie ermahnen, weil dieser Glaube bei vielen wirkungslos geblieben ist. Und darum geht es dann in Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Hier steht was sehr Krasses. Man kann die Gnade annehmen, aber sie kann ohne Wirkung bleiben. Die Korinther wussten, was die Gnade bedeutet. Sie hatten das verstanden, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Und sie haben das auch im Glauben ganz bewusst angenommen. Aber offenbar war das so, dass diese Gnade bei etlichen wirkungslos geblieben ist. Die Gnade hatte also keinerlei Auswirkung auf ihr Leben. Sie lebten weiter wie bisher. Man kann aus den Briefen von Paulus einige Rückschlüsse ziehen, was das konkret war. Dass sie die Gnade zwar in der Theorie angenommen hatten, aber es in ihrem Leben keinerlei Wirkung gezeigt hat. Sie lebten nach dem Motto, oder viele lebten nach dem Motto, alles ist erlaubt, es wird dir alles vergeben. Und so nahmen sie sich die Freiheit zu einem sexuell freizügigen Lebensstil. Einer hatte sogar ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Andere prozessierten vor weltlichen Christen, vor weltlichen Gerichten gegen ihre Glaubensgeschwister. Wieder andere nahmen an heidnischen Götzenopferfesten der Heil. Und gleichzeitig prahlten sie über besondere Geisterfahrungen und fühlten sich auf einer höheren geistlichen Stufe, auch so nach dem Motto, Gnade, das brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt weiter. Es bringt jetzt nichts, das anzuschauen, was bei den Korinthern aktuell war. Wie sich das gezeigt hat, dass die Gnade wirkungslos war. Wir müssen heute überlegen, wie kann das bei uns ausschauen, dass die Gnade in unserem Leben wirkungslos ist. Wie kann die Gnade bei dir und bei mir wirkungslos sein? Mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja 49 macht Paulus deutlich, die Gnade ist nicht verfügbar. Die Gnade ist keine Lehre, die man glaubt und dann ist alles erledigt. Die Gnade ist auch kein System zur Vergebung der Sünden. Und auch das Abendmahl, was wir nachher feiern, ist kein Ritual, in dem wir die Gnade einfach so aufnehmen. Und auch nicht die Taufe. Die Gnade ist keine allgemeine Wahrheit, kein Glaubenssystem, das man einfach annehmen muss und dann ist gut so. Sondern die Gnade ist immer an die Person gebunden, an die Person von Jesus Christus. Und das ist ja das Ziel der Gnade. Gott hat uns mit sich versöhnt, damit wir Beziehung mit ihm eingehen können. Das ist ja das Ziel der ganzen Versöhnung und Erlösung, dass wir wieder mit Gott in Beziehung treten können. Gnade bedeutet also eine enge Beziehung mit Gott eingehen. Durch Gnade ist diese Beziehung wieder möglich. Und so kommen wir zu unserer ursprünglichen Bestimmung wieder hin. Aber das ist nicht einfach so verfügbar. Gott ist nicht verfügbar. Seine Gnade ist kein Angebot, was ich bei Bedarf mal annehme. Paulus schreibt im Blick auf Jesaja 49, seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Das heißt, wenn es ein Jetzt gibt, dann gibt es auch ein Jetzt nicht mehr. Gottes Gnade ist nicht frei verfügbar. Und wenn Gott sich dir offenbart und du seine Gnade erkennst, wenn du erkennst, was er am Kreuz für dich getan hat, dann nimm diese Gnade an, weil sie ist nicht immer verfügbar. Und wenn du diese Gnade angenommen hast, das ist dann das Zweite, was Paulus meint, dann sieh zu, dass sie wirksam wird. Sieh zu, dass die Gnade nicht vergeblich ist, dass sie keine Theorie bleibt. Wie schaut das aus, eine unwirksame Gnade? Dietrich Bonhoeffer hat dazu etwas geschrieben in seinem Buch Nachfolge, gleich das erste Kapitel, da geht es um die teure und die billige Gnade. Und damit beschreibt er im Grunde genau das, was Paulus hier meint mit der wirkungslosen oder vergeblichen Gnade. Wirkungslose Gnade ist eine billige Gnade. Und billige Gnade beschreibt Bonhoeffer so. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde, nicht des Sünders. Die Sünde wird gerechtfertigt. Und es kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Christus. Ja, die Gnade ist umsonst. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns gnädig ist. Und wir müssen nichts dafür tun, dass Gott uns vergibt. Die Gnade ist umsonst, aber sie ist deswegen nicht billig. Denn der Preis für die Gnade ist sehr hoch. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus, Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Wir sind teuer bezahlt worden, dass wir frei sind. Gott hat seinen liebsten Sohn am Kreuz für uns geopfert. Das war der Preis für die Gnade. Ein sehr, sehr hoher Preis. Gnade ist nicht billig, weil sie Gott einen sehr hohen Preis gekostet hat. Und das hat der Paulus erkannt. Und deswegen hat er gesagt, dann komme ich hier nicht billig raus aus dieser Nummer. Dann muss ich mein ganzes Leben hingeben. Und daher ist die Gnade auch für uns teuer, erklärt Dietrich Bonhoeffer. Er sagt, sie hat Konsequenzen für unser Leben. Auswirkungen, schreibt Paulus. Bonhoeffer unterscheidet zwischen zwei grundverschiedenen Verständnissen von Gnade. Einmal Gnade als Voraussetzung und einmal Gnade als Resultat. Gnade als Voraussetzung, das ist die billige Gnade. Man kann Gnade als Voraussetzung dafür ansehen, dass alles so beim Alten bleiben kann wie bisher. Wir leben ja von der Vergebung, Jesus ist für meine Schuld gestorben, alles kann so weitergehen wie bisher. Und Bonhoeffer schreibt, das ist die Voraussetzung für ein bürgerlich-weltliches Leben, in dem alles so bleiben kann wie bisher. Ja, man kann sogar ganz bewusst sündigen, weil ja ich gerechtfertigt bin. Man kann mutwillig auf Gnade hin sündigen. Das treibt die billige Gnade dann auf die Spitze. Mutwillig sündigen im Wissen, es ist ja alles vergeben. Gnade also als Voraussetzung für einen Lebensstil, bei dem alles beim Alten bleibt und wir mutwillig sündigen können. Das ist billige Gnade, Gnade ohne Auswirkung im Leben. Die teure Gnade dagegen für Bonhoeffer ist das Resultat. Das ist jetzt ein bisschen schwer ausgedrückt, man muss erstmal überlegen, was meint er jetzt damit. Das Resultat von Gnade ist Nachfolge. Und das hat einen hohen Preis. Teure Gnade heißt als Resultat nachfolgen. Jesus nachfolgen. Teure Gnade, das ist der verborgene Schatz im Acker. Um deswegen ein Mensch hingeht und alles Geld investiert für diesen einen Acker, um diesen Schatz zu haben. Er macht sich völlig blank. Oder die kostbare Perle, wo der Händler sagt, für diese Perle gebe ich alles hin, mein ganzes Vermögen gebe ich aus, damit ich diese Perle habe. Das ist teure Gnade. Teure Gnade bedeutet, dass wir unser Leben hingeben als Opfer, so wie es Paulus auch schreibt. In meiner letzten Predigt am Sonntag habe ich bewusst das Wort Nachfolge mal weggelassen, weil Nachfolge ist so abgegriffen. Man sagt das so oft, Jesus nachfolgen, und letztlich weiß man gar nicht, was bedeutet das eigentlich heute, Jesus nachzufolgen. Und ich habe es mal versucht, einfach zu beschreiben mit begleiten. Und wir beten häufig so, Jesus, begleite mich durch diesen Tag. wie wenn ich jetzt Anspruch hätte auf Jesus und sage, du musst jetzt mitkommen. Das ist falsch gedacht. Teure Gnade heißt, ich begleite Jesus, da wo er hin will, da wo er hingeht, zu den Menschen, zu denen er möchte. Er gibt den Kurs vor. Er geht vor und ich begleite ihn, da wo er hingehen möchte. Und genauso fällt es sich auch mit diesem Begriff Jesus in unser Leben aufnehmen. Das ist auch so ein Begriff, den man oft sagt, du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Nein, wir nehmen Jesus nicht in unser Leben auf, damit er unser Leben optimiert. Er nimmt uns in sein Leben auf. Darum geht's. Wir opfern unser Leben, wir geben uns hin, damit er uns in sein Leben, in seinen Lebensstil, in seine Wirkungsmacht aufnehmen kann. Wir geben uns ihm hin. Paulus nennt das ein Opfer in Römer 12. Und da beschreibt er genau diese Konsequenz, dieses Resultat. Weil Gott euch barmherzig ist, stellt ihr jetzt euer ganzes Leben Gott als ein Opfer zur Verfügung. Als ein Opfer. Und er denkt dabei an den Opferkult, wo Tiere geopfert wurden im Tempel. Und so versteht Paulus, die Antwort auf Gottes Gnade ist das Resultat ein Opfer. Wir sollen ein lebendiges, heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Und er schreibt weiter, das ist die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Also von wegen, alles bleibt beim Alten, ich kann so weiterleben wie bisher. Das ist wirkungslos. Teure Gnade ist das Resultat auf Gottes Barmherzigkeit. Und diese Gnade hat einen sehr hohen Preis, nämlich auch unseren Gehorsam, dass wir Gott gehorchen, dass wir ihm dienen, dann entfaltet diese Gnade ihre Wirkung. Wenn wir Jesus unser Leben zur Verfügung stellen, dass er durch uns in dieser Welt wirken kann, dann entfaltet diese Gnade ihre Wirkung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sündlos werden müssen. Wir bleiben bis zum letzten Atemzug Sünder und Jesus ist für alle unsere Sünde gestorben. Aber damit bleibt nicht alles einfach so beim Alten, sondern wir leben jetzt mit ihm. Wir begleiten ihn und lassen ihn durch uns wirken. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, jeden Tag ganz neu. Hier bin ich, stell mich dir zur Verfügung, gebrauche du mich zu deiner Ehre. So wie durch Paulus, der sagt, wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch versöhnen. Und dann beschreibt Paulus, was das für ihn ganz konkret bedeutet hat. Und das ist ziemlich heftig, was er und sein Team als Konsequenzen, als Resultat der teuren Gnade erleben mussten. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht. Zu diesem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Das ist ein krasses Beispiel für teure Gnade. Paulus beschreibt hier, was ihm diese Gnade gekostet hat und wie sich das auf seinen Dienst ausgewirkt hat. Das ist jetzt nicht der Standard, zu dem wir hinkommen müssen, dass wir das alles genauso abarbeiten müssen. Das war das Leben von Paulus und der Dienst von Paulus. Aber das eine oder andere kann uns schon auch betreffen, wenn wir Jesus begleiten und ihm dienen. Dann kann uns das auch blühen. Und hier wird deutlich, die Wirkung der Gnade zeigt sich vor allem in den Widrigkeiten des Lebens. Für die Korinther war das unvorstellbar. Nach ihrem Verständnis war ein Leben in der Gnade ein Leben im Sieg. Sieg ohne Ende, ohne Widerstände, ohne Widrigkeiten. Sie sahen die Wirkung der Gnade in besonders beeindruckenden Geisterfahrungen und Wundern. Das hatte Paulus auch. Er hat auch Wunder erlebt und besondere Geisterfahrungen. Aber den Widrigkeiten des Lebens, da hat die Gnade eine viel größere Wirkung gezeigt. Und Jesus hat zu ihm auch gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche, in der Schwachheit zur Geltung. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche zur Geltung. Ich lade euch ein, dass wir mit dem nächsten Lied uns zu dieser Gnade bekennen und unser Leben ihm hingeben. Allein deine Gnade genügt, und da heißt es auch, ich gebe dir mein Leben. Und das singt sich leicht, aber das wollen wir mit Herzen auch singen und bekennen. Ich gebe dir mein Leben. Das hat einen Preis. Amen.